Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Auch wenn wie wir das bestimmt jetzt schon tausendmal gehört haben, Bedingungen nicht so schön sind, Entscheidungen auch schwierig sind, gerade was auch Gottesdienste angeht. Ich habe jetzt schon fast einen Monat lang keinen Gottesdienst gehalten, deswegen, es war ganz komisch, heute Morgen mein Jackett und meinen Schlips aus dem Schrank zu holen. Hat einen Monat Pause gehabt bisher. Ja, und wie es scheint, haben wir ja noch ein bisschen mehr und länger damit zu tun. Und ich bin gestern ein bisschen rumgefahren, habe den Postboten gemacht für Leute in unserer Gemeinde, um wenigstens mal an der Haustür guten Tag zu sagen und einen Rundbrief, einen Hirtenbrief mal abzugeben an diejenigen, die kein Internet haben und keine E-Mail haben. Und da bin ich konfrontiert worden sofort mit unserem Thema heute. An zwei Haustüren, also an einer Haustür hat man mich nicht empfangen, weil derjenige oder diejenige positiv getestet wurde und ihr es auch sehr schlecht ging. Und an einer anderen Haustür machte mir die Tochter auf, die dort gar nicht wohnt. Und hatte ich sehr viel Glück und sie hat gerade Sachen zusammengepackt für ihre Mutter im Krankenhaus. Die hatte sich bei einem Krankenhausaufenthalt angesteckt und musste nun wieder ins Krankenhaus. Und weil die Mutter auch schon betagt ist, muss man sich da echt Sorgen machen. Da sind wir also mitten im Thema drin, die Angst im Leid. Wozu das Leid? Wir haben schon gehört, in der Ankündigung dieses Themas, warum das Leid und warum auch noch dann allein sein im Leid, was ja jetzt ganz oft ist, einfach weil man keinen Besuch machen kann. Zum Beispiel die Tochter, die ich da gestern getroffen habe, die durfte die Sachen zusammenpacken, aber musste sie an der Tür abgeben. Da sind also Menschen allein im Leid. Als wir dieses Thema, glaube ich, gesucht haben, Martin, oder du gesucht hast, hast du daran nicht gedacht. Da war von Corona noch keine Rede. Aber das ist eine Situation, in der wir heute leben, die für viele Alltag geworden ist, leider. Die Frage nach dem Leid. Und als ich dieses Thema das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist aber gemein von Martin, dass er mir eine Frage aufgibt, die hat die Menschheit, seit sie besteht, glaube ich, noch nicht wirklich klären können. Warum gibt es das Leid? Also heute zu erwarten, dass ich die Antwort darauf habe, warum lässt Gott Leid zu? Das wäre vermessen und ich hoffe, dass das keiner jetzt von mir erwartet. Aber wir wollen versuchen, uns diesem Thema zu stellen und vielleicht finden wir den ein oder anderen Impuls für unser Leben, für den Umgang mit Leid, für das Erleben mit Leid, von Leid. Und wir wollen, also das ist eine uralte Menschheitsfrage, warum, wozu dient das Leid? Oder wenigstens die Frage, will uns Leid etwas sagen? Hat Leid wenigstens einen Sinn? Steht dahinter wenigstens etwas, aus dem wir etwas Positives ziehen können? Dass Leid und Krankheit und Schmerzen Folgen unseres menschlichen Fehlverhaltens sind oder gar göttliches Richterhandeln oder eben auch der Rückzug Gottes von uns, weil wir eben schuldig geworden sind, dass er in die Ferne geht und darum das Leid geschieht. Diese Sicht, glaube ich, und hoffe ich zumindest, ist zum größten Teil heutzutage überwunden. Wenn ich auch nicht sagen möchte, es gibt auch einen direkten, kausalen Zusammenhang von bestimmten Leid. Also wenn ich jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten rauche, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ein gewisses Leid mich trifft, wenn ich plötzlich kalte Füße kriege und die nicht mehr durchblutet sind. Solche Dinge natürlich gibt es. Und wenn ich auf der Autobahn rase wie ein Verrückter, dann kann das Leid verursachen. Und da ist der direkte kausale Grund eben auch da. Aber darum geht es uns ja gar nicht. Das Problem, was wir haben mit dem Leid, das ist ja, dass wir fragen, warum trifft es gerade mich, der ich doch gar keine Schuld daran habe, der eben in diesem Unfall verwickelt ist und ich bin ganz brav gefahren, ganz ordnungsgemäß und ich halte mich sonst auch an alle Regeln und Straßenverkehrsregeln und dann hat es mich getroffen. Aber schon Menschen der Bibel hielten diese Vorstellung, dass wenn ich also etwas falsch mache, wenn ich schuldig werde, wenn ich also mich versündige gegen Gott oder Mitmenschen, dass dann Gott Leid gebraucht, dass Gott sich auch zurückzieht, dass Gott also etwas in meinem Leben zulässt, weil ich versagt habe. Aber die Bibel oder die Menschen der Bibel, die haben diese Vorstellung schon ja abgelehnt und vielleicht sogar naiv betrachtet. Der fromme Hiob zum Beispiel ist ja ein Paradebeispiel dafür. Er hat alles verloren, Wohlstand, Familie, Gesundheit. Und war es seine Schuld? Konnte man das kausal zusammenbringen mit ihm? Warum hat Gott das zugelassen? Und dann kommen auch noch die Freunde und seine Frau und sagen, gib doch endlich mal zu, hast halt Mist gebaut. Hiob lehnt das ab. Das sind für ihn Phrasen, hohle Phrasen, die ihm eine Mitschuld an dem Elend andichten wollten. Und das weist er zurück, mit Recht. Leid ist keine Strafe für begangenes Unrecht, weiß auch der Prediger Salomo. Ich weiß nicht, haben wir den Text? Ja, den haben wir schon da. Der sagt, da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Das wäre nicht zu verstehen, dieser Text, wenn Leid und Unheil daran hängt, ob ich etwas verzapft habe oder nicht. Dann müsste der anders heißen. Oder Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist doch ungerecht. Also wenn Leid etwas damit zu tun hat, dass jemand etwas falsch gemacht hat, dann dürfte das nicht so sein. Dann müsste über die Ungerechten etwas anderes regnen als der Segen. In Lukas 13 rückt Jesus dieses Denken auch persönlich nochmal gerade. Ein längerer Text. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Da war also in Siloa ein Turm eingestürzt und Menschen kamen zu Tode. Und damals dachte man, solch ein Unglück, solch ein Leiden muss eine schlimme Ursache haben. So was Schlimmes passiert nicht einfach so. Sonst wären sie mit ihrem Gottesbild durcheinander gekommen. Gott tut doch dem Gerechten nichts Böses. Also sagen sie, da muss ja was ganz Schlimmes dahinter stehen. Ein guter Gott braucht einen guten Grund, damit er Leid zulässt. Und Jesus wird hier ganz ernst und eindeutig. Meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug, sie schuldiger gewesen sein als alle anderen, die in Jerusalem wohnen? Und dann wird er sehr ernst. Wer so denkt, muss dringend Buße tun, sonst wird dieses Denken ihn selbst einmal richten. Nämlich, wenn dieser Turm auf dich selber mal fällt, der du jetzt gesagt hast, da muss doch was dahinter stecken. Wehe, es trifft dich. Denn dann hast du dein eigenes Urteil gesprochen. Aber lässt sich dem Leiden nicht wenigstens ein Sinn abgewinnen? Vielleicht brauchen wir so einen Schuss manchmal vor den Bug, damit wir zur Besinnung kommen. So wie ein Herzinfarkt oder ein Burnout, damit wir endlich unser ungesundes Leben umkrempeln und endlich anders werden. Ein Schuss vor den Bug. Lässt sich dem unverschuldeten Leid, dem puren Schicksalsschlag, so ein Sinn abgewinnen? Ich glaube nicht, noch nicht einmal das. Wozu zum Beispiel brauchte Hiob einen Schuss vorm Bug? Der wird uns vorgestellt als einer der gerechtesten, die es überhaupt gab. Also er brauchte keinen Schuss vorm Bug, vielleicht jemand anders, aber er nicht. Am Leiden, und das ist meine erste Erkenntnis aus dieser Betrachtung des Leids, am Leiden ist nichts Gutes. Ich finde nichts Gutes. Leiden hat keinen tiefen Sinn. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Er gibt dem Leiden hier keinen Sinn. Aber er sagt, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Gott sorgt dafür, wenn was Schlimmes passiert, dass es doch gut ausgeht. Dass es doch dieses Leid uns nicht erdrückt und begräbt. Dass es immer wieder weitergeht und zum Ziel bringt. Deswegen macht aber Leid eben noch keinen Sinn. Unsere Welt ist voll von sinnlosen Leiden. Unser Leben ist immer wieder konfrontiert mit diesem sinnlosen Leiden. Weil unsere Welt, weil unser Leben unter der Sünde leidet und Leid eine Realität einer von Gott abgelösten Welt ist. Leid ist da. Leid gehört zu unserer Welt, zu unserem Leben, bis Jesus Christus wiederkommen wird und eine neue Erde und ein neues Leben schaffen wird, wo das Leid verbannt ist, beendet ist. Leid gehört zu unserer Welt, zu unserem Leben. Daran werden wir nichts ändern. Am Leiden ist darum für mich nichts Gutes. Wer im Leiden Sinn sucht, kann ganz schnell irre werden. Die Frage, kann man dem Leid entrinnen? Kann man gegen Leid anbeten? Sollen wir ja gegen das Leid ankämpfen, wo wir jetzt doch so ganz nüchtern gesagt haben, Leid ist da in der Welt, da können wir machen, was wir wollen. Leid ist eine Realität unserer Welt. Können wir dann dem Leid entrinnen? Ist Leid vermeidbar durch zum Beispiel einen starken Glauben, ein festes Vertrauen, durch ein mächtiges Gebet? Natürlich habe ich gestern an jeder Haustür gesagt, wo mir das Leiden entgegenkam, ich bete für dich, wir beten für dich. Wir nehmen euch mit in unser Gebet, in unsere Gebetsgemeinschaft hinein. Ist Leid vermeidbar durch einen starken Glauben, durch ein starkes Gebet? Dann ist das Ausbleiben von Hilfe Gottes ein Zeichen von kleinem Glauben, von schwachem Glauben, schwachem Vertrauen oder vielleicht sogar von Unglauben. Das ist eine schwierige Sache. Wir kommen immer wieder auf das, was Jesus sagt. Passt auf, dass es euch nicht selbst dann trifft, wenn das Leiden eben nicht beendet wird, ich nicht bewahrt werde davor. Eine kleine Erfahrung liegt schon einige Jahre zurück. In meiner Muttergemeinde, wo ich groß geworden bin, da gab es eine junge Mutter und die hatte gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Ich weiß nicht mehr genau, es war vielleicht 1-2 Jahre alt. Und es wurde ihr die Diagnose gestellt, Krebs. Und zwar ohne Hoffnung. Natürlich hat die Gemeinde gebetet. Und sie haben gebetet, ich sage, was sie nur konnten, mit aller Ernsthaftigkeit. Und die Frau starb. Es war das pure Entsetzen. Und was dann passierte, das war eigentlich auch das Schlimme. Die Gemeinde hat sich entzweit, weil die einen gesagt haben, euer Gebet, das war nicht intensiv genug. Ihr hättet ernsthafter beten müssen. Und da gab es eine andere Gruppe, denen hat man gesagt, ihr mit eurem charismatischen Gebet, ja, damit weckt ihr bloß die Geister von unten. Und so hat man sich dann gegenseitig die Schuld gegeben. Da ist genau das passiert, was Jesus damals gesagt hat bei diesem Unglück in Jerusalem. Da ist es auf sie selber gefallen. Kann man Leid vermeiden, indem man dagegen stark anbetet? Leid mit mächtigem Glauben verbannen. Ein Hiob, hatte der einen mächtigen Glauben? Na, aber sowas von. Hat er das Leid verbannen können? Ist immer schlimmer geworden. Und wenn ich es genau betrachte, wenn wir über Schwachheit und Unvollkommenheit unseres Glaubens nachdenken, wenn ich da Jesus höre, dann ist das unser Kleinglaube eher eine Motivation für Jesus, etwas Tolles zu machen, etwas Großes zu machen, das Wunder zu wirken in unserem Leben. Da heißt es in Lukas 17, haben wir den Text? Ja. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, vermehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt und er würde euch gehorchen. Bei Matthäus lesen wir, da sagt Jesus, dann könnt ihr Berge versetzen. Ein Senfkornglaube, der Berge versetzen kann und nicht der Glaubens, Mut und der Heldenmut und der Heldenglaube der großen Leute. Der Kleinglaube, der ganz kleine Glaube, der motiviert Jesus. Und die Gerechten und die mit den großen Gebeten, die musste er ganz oft kritisieren. Ein Senfkornglaube reicht. Und Jesus kann und würde helfen, würde das Wunder tun. Und manchmal tut das und manchmal nicht. Und wir wissen nicht, warum. Den Gedanken lasse ich euch jetzt erstmal allein. Und wir hören nochmal ein Lied. Und dann versuchen wir noch einen Schritt weiter zu gehen.